Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Bücher, in denen übersinnliche Phänomene oder unheimliche Gestalten eine Rolle spielen, gewannen ab dem 19. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. Als Vorläufer heutiger Horrorgeschichten gilt dabei die Gothic Novel mit Werken wie Mary Shelleys Frankenstein. Auch in Deutschland wurden Schauergeschichten populär. Erst mit dem Aufkommen literarisch anspruchsloser Heftromanserien in den 1970er Jahren begann die Gattung unter einem Imageverlust zu leiden. Dabei gibt es durchaus die eine oder andere Gruselperle zu entdecken.
Christopher, thank you very much for coming
thank
and
you, Frank.
Talking to us.
Thank you, my pleasure.
Leipzig, Ende April 2023. Der US-amerikanische Autor Christopher Golden präsentiert auf der Buchmesse sein neuestes Werk, Road of Bones, Straße des Todes, als deutsche Erstveröffentlichung. Erschienen ist der Horrorroman im Ludwigsburger Verlag Crosscult. Die sogenannte Road of Bones, im Volksmund Straße der Knochen genannt, existiert tatsächlich und liegt mitten in Sibirien.
I wanted to find what's really there.
Ich wollte nur wissen, wie es dort ist, wie es in einer der Städte entlang der Straße der Knochen aussieht. Denn die Menschen verbringen ihr ganzes Leben dort, obwohl es für uns vielleicht unvorstellbar ist, dass dort Menschen leben.
Christopher Goldens Roman erzählt davon, wie sich der Filmemacher Felix Tiegland, genannt Tieg, und sein Freund Prentice auf den Weg in die sibirische Eiswüste machen. Bei ihrer Ankunft in Jakutsk, dem kältesten Ort der Welt, finden beide die Stadt völlig verlassen vor. Bis auf die neunjährige Nari. Kurz darauf werden sie mit unerklärlichen Phänomenen konfrontiert.
Grauen zwischen Buchdeckeln. Horrorliteratur. Wiederentdeckungen und aktuelle Tendenzen von Christian Blees.
Tiegs Taschenlampe beleuchtete ein Wäldchen mit Birken so weiß wie Knochen. Irgendetwas schrie dort im Wald auf. Eine der Birken knackte und fiel um. Äste brachen ab. Eine stinkende Welle überflutete sie. Der Geruch von Schimmel und Fäulnis. Und sie schreckte zurück, wobei sie einen Arm hochhielt, um ihren Schal fester an ihr Gesicht zu drücken. Nari stieß leise böse Flüche aus. Irgendwas zwischen Schimpfwörtern und Gebeten. Sie sprach wieder und war sich kaum bewusst, dass ihr Worte über die Lippen kamen. Die Bäume hörten auf zu schwanken und Tieg schien auszuatmen, aber Nari starrte nur in die Dunkelheit. Diese Dunkelheit in der Dunkelheit, die durch nichts zu erhellen war. Ohne jedes Licht, sonstige Geräusche oder Bewegung knurrte auf einmal etwas. Sie hatte ihr ganzes Leben in Sibirien verbracht und alle Arten von Bären und Wölfen gehört. Aber dieses Knurren war ganz anders. Eine weitere Birke knackte und dann begannen sich alle Bäume zu bewegen. Die Äste erzitterten, als etwas Riesiges sie zur Seite schob und ein Flüstern von sich gab, das zwischen einem Knurren und einer Stimme lag. Tieg flüsterte ihr zu. »Was zum Teufel ist das?«
Die Straße des Todes führt von Jakutsk aus in östlicher Richtung bis zur Pazifikküste. Den Namen erhielt sie, weil es sich bei dieser Straße, drastisch formuliert, um einen 2000 Kilometer langen Friedhof handelt. Hunderttausende Häftlinge aus Arbeitslagern der ehemaligen Sowjetunion haben sich hier einst zu Tode geschuftet. Die Leichen wurden damals in den 1930er, 40er und 50er Jahren kurzerhand in den eisigen Boden unter der Straße gepflügt.
Als ich das erste Mal davon hörte, war mein spontaner Gedanke, ich möchte eine Horrorgeschichte schreiben, die hier spielt, bevor es jemand anderes macht. Denn mir war klar, dass wohl die meisten Horrorautoren im Zweifelsfall eine sehr erwartbare, reichlich bescheuerte Version schreiben würden, in der all diese Leute wieder zum Leben erwachen, sich aus der Straße ausgraben und versuchen, einen Rachefeldzug zu starten. Das wäre dann eine Geschichte gewesen, die wir schon tausendmal gesehen haben.
Tatsächlich ist es selbst für erfahrene Autoren wie Christopher Golden nicht gerade einfach, die Fans gruseliger Geschichten stets mit neuen, originellen Ideen zu überraschen. denn das Genre der Horrorliteratur existiert schon seit über 200 Jahren.
Um 1800 haben wir eigentlich ein fast unüberschaubares Feld an ja doch immer stärker epigonaler Literatur, die wiederholt, was schon mehrfach erzählt worden ist.
Nils Penke, Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen.
Also meinem Eindruck nach ist es eigentlich erstaunlich konstant, was sich da insbesondere auf der Seite der Figuren da durchzieht. Ja? Also der Wiedergänger, der Gespenster, der Vampire, der Untoten im allgemeinen Sinne, der künstlichen Menschen, der Werwolf, Wahnsinnige in Anführungszeichen, sind ja doch Figuren, die wir um 1800 genauso wie heutzutage noch feststellen können.
Der Nährboden für die sogenannte Schauerliteratur war im 18. Jahrhundert durch das Zeitalter der Aufklärung bereitet worden. In einer immer rationaler werdenden Welt hatte die gruselige Lektüre die Aufgabe, das zunehmende Bedürfnis der Leserinnen und Leser nach Übersinnlichem und Nervenkitzel zu stillen.
Nicht wenige dieser Schauerromane sind in ja, fliegenden Blättern in quasi loser Folge erschienen, die dann kapitelweise verkauft wurden, zum Teil auch in Zeitschriften erschienen und dann erst ja nach Abschluss einer bestimmten Einheit dann auch zum Roman zusammengefügt worden sind. Also Schillers Geisterseher beispielsweise ist eine Erzählung, die in Fortsetzungen erscheint und dann ja irgendwann auch abbricht und nicht zu Ende geführt wird. Andere wiederum erscheinen direkt als Romane.
In Friedrich Schillers unvollendet gebliebenem Geisterseher geht es um eine jesuitische Geheimgesellschaft, eine Geisterbeschwörung sowie einen dubiosen sizilianischen Magier. Veröffentlicht wurde die Erzählung zwischen 1787 und 1789 und damit zu einer Zeit, in der verschiedene Logen und Geheimbünde für öffentliches Aufsehen sorgten. Daneben gelten unter anderem der schwarze Jonas des Erfurters Ignaz Ferdinand Arnold von 1805 sowie E.T.A. Hoffmanns Erstlingsroman Die Elixiere des Teufels aus dem Jahre 1815 als Vorreiter der Schauerliteratur in Deutschland. Parallel dazu erlebte im angelsächsischen Raum die Gothic Novel ihre Blütezeit, repräsentiert beispielsweise durch Edgar Allan Poes Der Untergang des Hauses Usher oder Mary Shelleys Briefroman Frankenstein. In dem 1812 veröffentlichten Briefroman erschafft ein Wissenschaftler einen künstlichen Menschen.
In einer düsteren Novembernacht war es soweit. Vor meinen Augen lag das Ergebnis all meiner Mühe und Plage. Mit einer angstvollen Erwartung, welche um nichts der Todesfurcht nachstand, baute ich das Instrumentarium des Lebens rings um mich auf und dem reglosen Körper, welcher da zu meinen Füßen lag, den lebensspendenden Funken einzuhauchen. Schon wies der Zeiger der Uhr auf die erste Stunde des Morgens. Der Regen tropfte in trostlosem Gleichmaß gegen die Scheiben, und meine Kerze war schon zu einem Stümpfchen heruntergebrannt, als ich in dem Geflacker der schon erlöschenden Flamme das ausdruckslose gelbliche Auge der Kreatur sich auftun sah. Ein schwerer Atemzug hob ihre Brust, und ein krampfhaftes Zucken durchlief ihre Glieder.
Im Horrorgenre gäbe es eine starke Traditionspflege, sagt der Literaturwissenschaftler Nils Penke. So finden sich bis heute dieselben Motive und Figuren wieder. Was sich dagegen mitunter ändert, seien die Kontexte.
Das ist nicht mehr das viktorianische Schloss, in dem diese Figuren dann untergebracht sind, sondern es sind dann schicke Lofts in Manhattan oder Hinterhöfe in Berlin oder so etwas. Aber das Arsenal an Figuren und auch an Themen, würde ich sagen, ist erstaunlich konstant.
Auch Christopher Golden greift in Road of Bones auf genreübliche Versatzstücke zurück. Wie etwa Menschen, die zu Schreckensgestalten mutieren oder Blut, das unter der Tür durchsickert. Originell und für Goldens Romane durchaus typisch ist hingegen, dass der Autor seinen Plot mit einer lokalen Legende verknüpft.
There is a current modern folk story.
Es gibt einen modernen Volksglauben über eine Art weiblichen Geist, der die Straße auf- und abwandert. Ich glaube, in der Geschichte geht es um die Suche nach einem Sohn oder so etwas Ähnliches. Und mir gefiel der Gedanke, dass es in meinem Buch eine lebende, ganz normale Frau geben könnte, die diese Straße auf- und abgeht. Eigentlich wäre das unmöglich, weil sie erfrieren würde. Mit meiner Figur wollte ich einen fiktiven Charakter einführen, der als Grundlage für den bestehenden Mythos dient.
Why people believe in this myth.
Die Figur, mit der sich Christopher Golden auf den sibirischen Volksglauben bezieht, trägt im Roman den Namen Ludmilla. Die ältere Einheimische wandert die Straße des Todes auf und ab, um mit den Seelen der hier Verstorbenen Kontakt aufzunehmen und diese zu erlösen.
Ihre Stiefel knirschten auf dem Dauerfrost. Sie hob die Hände über den Kopf und begann zu singen. Aber dieses Mal wurde ihr Lied zu Gebeten und ihre Gebete zum Ritual. Jetzt konnte sie sie wieder spüren. So nah, dass sie ohne die Maske, die ihr Gesicht bedeckte, den Atem der Toten an ihrer Wange hätte spüren können. »Hallo, meine Freunde«, sagte sie. »Ihr kennt mich. Das Flüstern, das euch erreicht, hat die Wahrheit gesagt.« Ludmilla schaute nach unten und war sich sicher, dass sie die Umrisse der Knochen auf der Straße sehen konnte. Jede Furche, jede Spurrille und jede Vertiefung war Teil der Silhouette eines Skeletts. »Seid gesegnet«, rief sie. »Löst euch von den Taten des Lebens, die euch hier binden. Der Herr wartet auf euch.«
In den vergangenen Jahren hat die Horrorliteratur ein neues Subgenre hervorgebracht. Beim sogenannten Retelling werden bekannte Kindergeschichten, Märchen oder Sagen durch zeitgenössische Autorinnen und Autoren auf düstere Weise nacherzählt. Um reinen Horror handelt es sich dabei in den wenigsten Fällen, sondern vielmehr um eine Mischung aus Grusel und Fantasy. Ende 2022 erschien von Stefanie Lasthaus bei Heine Frau Holles Labyrinth.
Ich habe natürlich erstmal recherchiert, was gab es noch alles in den Sagen um Frau Holle. Da habe ich mir dann Notizen gemacht, wie zum Beispiel, sie wird ja teilweise auch als gute Figur beschrieben, aber auch als böse Figur. Sie kann rachsüchtig sein oder beschützen. Sie ist eine extrem ambivalente Figur. Deswegen war mir klar, dass die Figur mit ihrer Magie eigentlich ein guter Ausgangspunkt ist. Und dann bin ich ziemlich schnell an diesem Magieaspekt hängen geblieben, weil im Märchen Frau Holle ja eine sehr, sehr, sehr mächtige Figur ist. Also ne, sie beherrscht das Wetter. Und dann habe ich überlegt, wie ist das, wenn jemand so viel Magie beherrscht.
Frau Holles Labyrinth erzählt von der 23-jährigen Mary, die mit ihrer jüngeren Schwester nach dem Tod der Eltern bei einer strengen Tante aufgewachsen ist. Bei einem Streit fällt die Kette ihrer verstorbenen Mutter in den Brunnen im Garten. Als Mary hinunterklettert, um das Schmuckstück zurückzuholen, gerät sie in eine düstere Welt voller mysteriöser Orte und Charaktere, aus der es für sie kein Entkommen zu geben scheint. Unterschlupf findet sie zunächst bei Ruth und Dale, einem Pärchen, das in einem düsteren Holzhaus wohnt. Und es dauert nicht lange, bis plötzlich merkwürdige Dinge passieren.
Ruth wimmerte, was nicht zu ihr passte. Sie schob sich an Mary vorbei und trat ans Fenster. Behutsam legte sie die Fingerspitzen auf das Glas, zog sie aber sofort wieder zurück, als hätte sie sich verbrannt. »Du hast Dinge ausgesprochen. Du hast sie angelockt.« Allein ihr Tonfall sorgte dafür, dass Mary lediglich die Arme ausbreitete und Ruth anstarrte. »Was angelockt?« Mary versuchte vergeblich, draußen etwas zu erkennen. Dafür hörte sie noch etwas. Ein Rascheln, dann ein Poltern, gefolgt von einem Laut, der ihr eine Gänsehaut bescherte. Eine Mischung aus Kichern und Röcheln, als holte ein Wahnsinniger Luft, nah am Fenster. Hier oben im ersten Stock. Sie und Ruth starrten sich an, und in Ruths Augen lag ein Entsetzen, um das Mary sie beneidete, weil es bedeutete, dass Ruth wusste, was vor sich ging. Sie schrie auf, als etwas gegen das Fenster prallte. Ruth wich zurück, sah sich um und griff nach der Öllampe, die in einer Ecke vor sich hin flackerte. Im selben Moment zerriss ein Schuss die Stille.
Ich muss gestehen, es ist nicht schwer für mich, sowas zu schreiben. Ich bin in meinem Lesewerdegang, sag ich mal, ziemlich Fantasy- und auch horrorlastig aufgewachsen. Ich war als Teenager ein großer Stephen King-Fan und ich lese Stephen King immer noch ganz gerne. Das heißt, ich wurde da schon so ein bisschen vorgeprägt und ich mag spannender, aber ich mag zwischendurch auch düstere Szenen.
Die zentralen Motive aus der Märchenvorlage finden sich auch bei Stefanie Lasthaus wieder. Wie beispielsweise die beiden miteinander rivalisierenden Schwestern, ein in den Brunnen gefallener Gegenstand sowie die Backstube der Frau Holle. Frau Holle entpuppt sich in der Nacherzählung als ebenso freundliche wie absonderliche Frau mit weißen bis zur Taille reichenden Haaren. Für Horroreffekte sorgen in erster Linie die sogenannten Fresser, die der Fantasie der Autorin entstammen und in Frau Holles Behausung ihr Unwesen treiben.
Als ein Schatten von links auf sie zuflog, schrie sie auf. Hektisch schlug sie mit der Lampe zu und traf.
Der Fresser kreischte, taumelte und zog ihr seine Krallen über den Arm, schlitzte aber nur den Stoff auf. Mary ließ die Kiste fallen und schlug noch einmal zu, dann noch einmal, auch wenn sie nichts sah als eine Masse aus grauer Haut und Lumpen. Bei jedem Ausholen betete sie, dass die Lampe es überlebte. Die Kreatur fuhr herum, riss das Maul auf und versuchte, ihr Bein zu erwischen. Mary wich aus, hielt dann aber inne und spannte sämtliche Muskeln an. Die Biester waren gierig und sie die perfekte Beute.
Inzwischen hat Stefanie Lasthaus das nächste Schauermärchen bereits abgeschlossen. Schneewittchens dunkler Kuss wird im November 2023 ebenfalls bei Heine erscheinen.
Warum ich es gut finde, dass es die gibt, ist tatsächlich, weil ich den anerkenne, dass sie durch die eingebauten Horrorelemente die Neugier wecken auf andere Horrorbücher tatsächlich.
Sagt Paul Eduard Rück über die gruseligen Nach- bzw. Neuerzählungen. Rück betreut in der Trierer Filiale einer großen Buchhandelskette die Abteilung für Horrorliteratur.
Ich habe einige Kunden, die über diese Bücher dann tatsächlich auch mal was anderes probieren wollten. Die so ein bisschen vielleicht eine Nummer härter sind oder einen Tipp haben wollten. Was gibt es da noch? Mir haben die Horrorelemente da gut gefallen. Kann man da vielleicht noch was anderes lesen? Und das finde ich gut. Also ich finde, es ist eine gute Heranführung an dieses Genre auch.
Laut Rück erfährt die Horrorliteratur seit einigen Jahren einen spürbaren Aufschwung. Zurückzuführen sei das, sagt der Buchhändler, unter anderem auf das Angebot der Streamingdienste im Internet. Dazu gehören mitunter auch Eigenadaptionen von Genreklassikern, wie etwa die Netflix-Serie Spuk in Hill House. Die literarische Vorlage stammt aus dem Jahr 1959 und wurde für den renommierten National Book Award nominiert. Im Mittelpunkt des Buches der US-amerikanischen Autorin Shirley Jackson steht ein einsames Anwesen, in dem merkwürdige Dinge vor sich gehen.
Als Netflix die Serie Spuk in Hill House rausgebracht hat, dann gab es eine riesen Nachfrage nach diesem Buch, was da auch neu aufgelegt wurde. Und darüber kommen dann Menschen natürlich auch in Berührung mit anderen Klassikern, weil die sehen, ah, so die alten Dinger sind eigentlich auch ganz cool.
Aus Shirley Jackson, Spuk in Hill House.
Mrs. Dudley überquerte die Diele und öffnete eine Tür, vermutlich aufs Geratewohl. Das ist das blaue Zimmer, sagte sie. Aus der Biegung der Treppe schloss Eleanor, dass das Zimmer nach vorne gelegen war. Wie hübsch, sagte sie, als sie in der Tür stand. Aber nur, weil sie das Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen. Es war überhaupt nicht hübsch, sondern gerade noch annehmbar. Es vereinte in sich die gleichen schreienden Stilbrüche, die überall in Hill House vorzufinden waren. Mrs. Dudley trat beiseite, um Eleanor hineinzulassen, und redete offensichtlich zur Wand. Punkt 6 stelle ich das Abendessen auf die Anrichte im Esszimmer, sagte sie. Sie können sich selbst bedienen. Ich räume es in der Früh ab. Das Frühstück stelle ich um 9 Uhr für Sie bereit. So ist es mit mir vereinbart. Ich kann die Zimmer nicht nach Ihren Wünschen herrichten, denn es war niemand zu bekommen, der mir dabei helfen würde. Ich bediene keine Gäste. Was mit mir vereinbart ist, schließt die Bedienung der Gäste nicht mit ein. Eleanor nickte und blieb unsicher in der Tür stehen. Ich bleibe nicht im Haus, nachdem ich das Abendessen angerichtet habe, fuhr Mrs. Dudley fort. Nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Ich verlasse das Haus, bevor es dunkel wird. Wir wohnen drüben im Dorf, 6 Meilen entfernt. Es wird also niemand da sein, falls Sie Hilfe brauchen. Ich verstehe. Wir könnten Sie in der Nacht nicht einmal hören. Ich glaube nicht, dass... Niemand könnte Sie hören. Bis zum Dorf wohnt hier niemand in der näheren Umgebung. Niemand wird näher kommen als bis dahin. Ich weiß, sagte Eleanor müde. In der Nacht, fing Mrs. Dudley an und lächelte ungeniert. In der Dunkelheit, sagte sie und machte hinter sich die Tür zu.
Die deutsche Ausgabe von Spuk in Hill House ist beim Vesta Verlag aus dem sächsischen Borsdorf erschienen. Einem von gleich mehreren Kleinunternehmen, die sich hierzulande auf Horrorliteratur spezialisiert haben. Das gleiche gilt beispielsweise auch für Golconda aus München, Wortschatten aus Aachen oder den in Grimma ansässigen Buchheim Verlag. Und obwohl das Grauen zwischen Buchdeckeln in letzter Zeit durchaus einen gewissen Aufschwung verzeichnen kann, hat es doch nach wie vor mit Vorurteilen zu kämpfen.
Wie der Literaturwissenschaftler Nils Penke von der Universität Siegen findet, mitunter völlig zu Unrecht. Nicht zuletzt dann, wenn es sich dabei um einen der weltweit meistgelesenen und kommerziell erfolgreichsten Horrorschriftsteller der Gegenwart handelt.
Es ist, glaube ich, ein Irrglaube, Horror per se immer als so niedriges Genre und als Low Culture irgendwie zu verstehen. Denn sowohl für die Klassiker, die ich fast durchweg für literarisch extrem interessante Texte halte, lässt sich das auch beispielsweise bei Stephen King sehr schön nachvollziehen. Also wie das eigentlich ein Autor ist, der einerseits über Jahrzehnte systematisch, würde ich sagen, verkannt wurde. Und auf der anderen Seite, trotz eben dieses ganzen Horrorregisters, ne, wo es um Angst und Schrecken und Ekel und all sowas geht, trotzdem eigentlich mit fast jedem seiner Romane den Versuch unternimmt, sich in die literarische Tradition einzuschreiben.
Berühmte Stephen King-Romane wie Misery oder Der Talisman stellen laut Penke jeweils eine direkte Beziehung zu anderen, bekannten literarischen Texten her. Damit reflektieren sie zwischen den Zeilen durchaus Literaturgeschichte. So beziehe sich Misery beispielsweise explizit auf Werke wie Tausend und eine Nacht oder Der Graf von Monte Cristo. Bei Der Talisman wiederum handele es sich um eine Art Adaption des Mark Twain-Klassikers Tom Sawyer.
Das finde ich eigentlich auch sehr faszinierend an gut gemachten Horrorromanen und eben dann auch ja wiederum diese Wahrnehmung und Abwertung, ne, die da vordergründig diesen Texten eigentlich auch, würde ich sagen, eine bestimmte Leseweise auch verunmöglicht. Ja, also ich habe Stephen King auch nur als irgendwie drittklassigen Trash-Autor kennengelernt in meiner Jugend und ja, dass da literarisch doch eine ganze Menge mehr drinsteckt, ja, dafür musste ich dann erst studieren.
Aufgrund der bestehenden Vorurteile kommt selbst mancher Genre-Klassiker gar nicht erst in den regulären Buchhandel. Stattdessen ist etwa Michael McDowells Blackwater-Trilogie von 1983, die unter anderem Stephen King 10 Jahre später zu dem Fortsetzungsroman The Green Mile inspirierte, auf Deutsch ausschließlich in einer limitierten Vorzugsausgabe direkt beim Vester Verlag erhältlich. Der Trierer Buchhändler Paul Eduard Rück hat darüber hinaus noch einen weiteren Klassiker-Tipp parat.
Lovecraft geht immer. Ich finde, das ist immer ein guter Einstieg, weil Lovecraft es meiner Meinung nach schafft, einfach eine düstere Atmosphäre zu schaffen mit wenig Worten. Da findet so viel Kopfkino statt, das schafft kein anderer, finde ich. Und Lovecraft ist auch Vorbild von so vielen Autoren, von so vielen modernen Horrorautoren, die es ohne ihn vielleicht gar nicht gegeben hätte.
Der 1937 verstorbene Howard Phillips Lovecraft verband seine Schauergeschichten oft mit aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Beim Anaconda Verlag erscheint Ende Juni 2023 in neuer Übersetzung Schatten über Innsmouth aus dem Jahre 1931. Darin erzählt der Autor in Ich-Form die Erlebnisse eines jungen Mannes, der in einer heruntergekommenen Hafenstadt auf seltsame Hybridwesen stößt. Diese tauchen aus den Tiefen des Meeres empor, um sich mit Menschenfrauen zu paaren.
Ist es möglich, dass dieser Planet wirklich solche Dinge hervorgebracht hat? Dass menschliche Augen sie wirklich in Fleisch und Blut gesehen haben? Dinge, die man bisher nur aus Fieberträumen und halb vergessenen Legenden kannte. Und doch sah ich sie in einem endlosen Strom, stolpernd, hüpfend, krächzend, meckernd, im gespenstischen Mondlicht auf nichtmenschliche Weise dahinwogen, wie in einem grotesken, bösartigen Reigen eines fantastischen Albtraums. Einige trugen seltsame Gewänder, und der sie anführte, war mit einem gespenstisch ausgebeulten schwarzen Mantel und gestreiften Hosen bekleidet und hatte einen Hut auf das unförmige Ding gestülpt, das wohl seinem Kopf entsprach. Ich glaube, sie waren im Wesentlichen grau-grün. Allerdings hatten sie weiße Bäuche. Meist glänzten sie und waren glitschig, aber die Wülste auf ihren Rücken waren mit Schuppen bedeckt. Ihre Körper waren entfernt menschenähnlich, während ihre Köpfe, die von Fischen waren, mit hervorstehenden Augen, die nie geschlossen waren. An ihren Hälsen befanden sich vibrierende Kiemen und an ihren Pranken befanden sich Schwimmhäute. Ihr Hüpfen war unregelmäßig, manchmal auf 2, manchmal auf 4 Beinen. Ihre krächzenden, bellenden Stimmen benutzten eindeutig eine Sprache. Und sie waren der differenzierten Modulation fähig, während ihre Gesichter starr blieben.
Der Roman »Am Anfang ist der Tod« des spanischen Autors Jesús Cañadas beginnt wie ein gewöhnlicher Krimi.
Die Kollegen von der Spurensicherung haben ihre Utensilien bereits wieder eingesammelt. Jetzt sind wir an der Reihe. Nachdem ich mit Mühe das Zimmer wiedergefunden habe, tauche ich unter dem Absperrband durch. In der Mitte des Raums bleibe ich stehen. Das Blut auf dem Boden ist nur noch ein bräunlicher Fleck, den man mit Schokolade verwechseln könnte. Vor wenigen Stunden hat die Pförtnerin die Zimmertür mit ihrem Generalschlüssel geöffnet und einen blutigen Zahn inmitten dieser Lache vorgefunden. Einen Zahn mit abgeschlagener Ecke.
Der seit 2009 in Berlin lebende Kanyadas erzählt die erste Hälfte des Buches aus der Perspektive des jungen Kommissars Lukas Kukay von der Berliner Kripo. Dieser versucht gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen, den Verbleib einer jungen Frau aufzuklären, die aus einem katholischen Mädcheninternat verschwunden ist. Insofern scheint es durchaus nachvollziehbar, dass der Surkamp Verlag, bei dem das Buch im August 2023 herauskommen wird, den Titel auf dem Cover als Thriller anpreist.
Diese Bezeichnung wurde 1991 erfunden, als der Film Das Schweigen der Lämmer in die Kinos kam. Per Definition handelte es sich bei der Romanvorlage eindeutig um Horror. Das Problem ist nur, Horror verkaufte sich damals nicht besonders gut. Also musste man eine andere Bezeichnung finden. So kamen sie auf den Begriff Thriller. Und es hat funktioniert. Heutzutage lesen die Leute Thriller. Darum hat sich womöglich auch Surkamp für die Bezeichnung Thriller entschieden.
Die tatsächliche Begründung des Verlages klingt weitaus simpler. Das hybride Werk wird laut Herausgeber Thomas Wörtje allein deshalb innerhalb der Thriller-Reihe veröffentlicht, weil es bei Surkamp kein eigenes Horrorsegment gibt. Im Roman verwendet Jesus Kanyadas diverse Zutaten, die man bereits aus anderen Horrorromanen kennt. Wie etwa mysteriöse Symbole und Botschaften, dunkle Räume sowie nicht zuletzt das ein oder andere Monster.
Etwas bewegt sich hinter meinem Rücken. Schwerfällig, unbeholfen. Etwas, das trübe Luft um sich herum verdrängt, das Wärme ausströmt. Ich sehe Fliegen, die vorher nicht da waren, dick wie Datteln. Ein Teil meines Körpers will zu Stein erstarren, sich nicht umdrehen, sich niemals umdrehen. Der andere Teil muss einfach nachsehen. Ich fahre herum. Ein Schlund. Ich blicke in einen Schlund, weit geöffnet wie ein Ofen. Er sabbert, beherbergt eine faulige Zunge, die größer ist als mein Kopf. Und Zähne, die aussehen wie halb zermahlene Steine, scharfkantig und schmutzig. Darüber funkeln zwei triefende Augen, die umgeben sind von schorfigen Krustenekzemen und violett schimmernden Adern. Ihr giftiger Blick bohrt sich in mich hinein. Als ich das Brüllen höre, liege ich bereits am Boden. Ich bin rücklings hingefallen. Es ist ein markerschütterndes Brüllen, eine Mischung aus Schmerzensschrei, rostigem Quietschen und weißglühendem Zorn.
Was die erzählerische Kraft von Am Anfang ist der Tod ausmacht, sind nicht nur die oft drastische Sprache und der fließende Übergang vom konventionellen Krimi hin zum brutalen Horrorschocker. Auch ein radikaler Perspektivwechsel auf halber Strecke sowie die zwischen den Zeilen immer offener zutage tretende Botschaft des Autors – mehr soll an dieser Stelle aus Gründen des Spannungserhalts nicht verraten werden – machen die Lektüre des Romans zu einem außergewöhnlichen literarischen Erlebnis.
Wenn die Leute sich wirklich erschüttert fühlen, und ich würde nicht sagen verängstigt, sondern wirklich erschüttert durch den Roman, dann wäre das für mich ein Erfolg. Es gibt ein paar zentrale Punkte in der Handlung, von denen ich hoffe, dass sie das Buch einfach auf dem Tisch liegen lassen und sagen werden, wow, was habe ich da gerade gelesen? Denn genau darum geht es in der Literatur. Das ist etwas, das ich mit all meinen Büchern anstrebe, nicht nur mit Am Anfang ist der Tod, die Menschen aufzurütteln.
Grauen zwischen Buchdeckeln, Horrorliteratur, Wiederentdeckungen und aktuelle Tendenzen von Christian Blees. Übersetzt wurden die erwähnten Bücher von Johannes Neubert, Friedrich Polakowitsch, Eva Brunner, Florian F. Marzin und Verena Kilchling. Es sprachen Niklas Kort, Monika Oschek, Thorsten Föste und Robert Lewin. Regie Anke Beims, Ton Sonja Maronde, Redaktion Dorothea Westphal. Produktion Deutschlandfunk Kultur.